Ein Designer wie Arne Jacobsen.
Heutzutage unmöglich.
Der Swan war keine Liebe auf den ersten Blick bei mir.
Wer ist modern, was der damals gemacht hat?
Angeeckt.
Angeeckt, ja.
Man findet immer wieder neue Positionen, absolut, wie man eigentlich gern drauf sieht.
Ich glaube, dass das die Leute nicht verstanden haben. Fritz Hansen, das war damals eine kleine Tischlerei. Kopenhagen ist schon so eine Insel für sich. Sie sind einfach Ästheten.
Aber es ist ja ein Klischee, oder? Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Simon, Episode 3, wir sind zurück in Linz. Letztes Mal waren wir in Salzburg, heute sind wir wieder im Ab in Linz.
Genau.
Und heute kommt, glaube ich, eine Folge, ein Thema, das die, glaube ich, speziell betrifft. Und du hast schon gesagt, es kann sein, dass du dich manchmal aufregen wirst, aber generell, glaube ich, ist das sehr positiv behaftet, was wir heute vorhaben.
Absolut. Hallo Peter.
Aber Simon, bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen und wir können einen Teaser machen, man sieht das Thema schon, oder zumindest den Einstieg in das Thema.
Ja.
Was hast du denn heute für einen Wein mit?
Ja, da habe ich was mitgenommen, wo ich ja in der ersten Folge bei unserer Eröffnungsepisode schon drüber gesprochen habe. Mhm. Und zwar vom Klaus Preisinger, ein Kalk- und Kiesel-Natural-Wein in dem Fall, weiß. Man sieht das, die Unterschrift von Klaus Preisinger.
Genau, zeig mal her die Etikette. Du hast ja gesagt, dass du die Weine eigentlich aussuchst nach denen.
Ja, da habe ich auch dann drüber nachgedacht. Ja. Eigentlich bin ja ein Hardcore-Fan von Marketing-Weinen. Mhm. Wo das natürlich dann auch ja, sicher ein Mittel war, um nicht so gute Weine an den Mann und die Frau zu bringen. Darum, das war natürlich dann letztes Mal eine gewagte Aussage.
Die Aussage stimmt ja trotzdem, aber wenn nichts Gutes drinnen ist, dann wird man nicht zurückkommen zu dem Wein. Das heißt, Vielleicht greift man zum ersten Mal hin, vielleicht ist wirklich dieses Etikett dann ausschlaggebend, aber wenn es nicht schmeckt, dann wird man trotzdem nicht zum Liebhaber von diesem Wein werden, glaube ich.
So nicht. Aber es gibt halt dann ja gewisse Weine, die halt dann trotzdem aufgrund von jetzt nicht an Geschmack oder in dem Sinne sowas ausgewählt werden, sondern weil sie halt ein gutes Marketing machen. Also das ist halt dann die nicht so gute Seite von was ein Designer natürlich ausmachen kann. Weil es missbräuchlich verwendet wird.
Na, voll.
Also wie alles in der materiellen Welt.
Ich bin ja wirklich begeistert, dass du dich traust, da live im Podcast, nämlich auch im Video, den Wein aufzumachen. Weil man hätte es ja vorher öffnen können, wir haben uns dagegen entschieden.
Ja.
Ich bin gespannt.
No risk, no fun.
No risk, no fun. Letztes Mal haben wir gesagt, die Volumensprozent, wo sind wir denn heute? Ich glaube, angefangen haben wir mit einem sehr... 11,5
müsste, da haben wir ja 11,5. Schon ein bisschen was Stärkeres in dem Sinne.
Ein bisschen Punch.
Und wir haben den schon mal gehabt bei einer Veranstaltung von uns.
Wie ist die Veranstaltung ausgegangen?
Es hat ja jeden sehr gut geschmeckt.
Das denke ich mal. Wie lange ist es gegangen? Das ist die große Frage.
Ich weiß nicht mehr.
So wie immer bei Aria Party, sehr, sehr lang.
Ja, das war nicht bei uns im Haus, sondern im AFO Architekturforum damals, mit dem Raphael Gilgen.
Na, Wahnsinn.
Und
das sind sowieso spannende Themen.
Ja, ja.
Das ist ja einer derer, die wir gerne im Podcast haben wollen. Gell? Wir haben das schon in die Wege geleitet. Also irgendwann in den nächsten Folgen wird der irgendwann einmal auftauchen. Der, wie nennt man, Zukunftsforscher von Vitra.
Ist der Job Description, genau. Und ja, ist auch in sehr vielen Podcasts.
Ja, denke ich mal. Aber bei uns noch nicht.
Genau.
So, ja noch. Cheers auf diese Folge.
Genau.
Herrlich. Ja, Simon, und jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Es ist ja nicht zufällig, dass wir auf diesen Sesseln heute sitzen. Wir haben in der ersten Episode, wo es um uns beide gegangen ist, ja über dieses Modell an sich schon gesprochen.
Genau.
Es ist ein ganz spezielles Modell. Ich glaube, es ist aus den 50er Jahren, dieses Design. Und von einem Architekten, von einem Designer, der nicht nur Interior Design, nicht nur Möbel designt hat, sondern eben... Der von bis eigentlich sein Schaffen als Gesamtkunstwerk gesehen hat. Reden wir aber trotzdem einmal über das Modell und dann über den Designer und dann reden wir auch noch über das Land, wo er herkommt und wo eigentlich sein Design bis heute allgegenwärtig ist. Wir sitzen am Swan.
Genau, wir sitzen am Schwan. Ich muss nur kurz was einwerfen, weil mir ist nur mal was eingefallen von der ersten Folge. Okay. Ich habe ja erwähnt, eine Bekannte von mir hat damals dieses Praktikum und Facebook-Posting gemacht und dann ist mir eingefallen, du kennst sie ja, weil die hat mit ihr im Haus gewohnt.
Das war die Caro.
Ja, voll.
Halleluja.
Hätte dann gleich natürlich...
Caro. Shoutout an die Caro.
Hättest du gleich auskennt natürlich, ja. Aber ist mir erst jetzt im Nachhinein eingefallen.
Okay, ich verstehe. Ich wusste es nicht.
Ja, eben. Auch wieder mal ein Fun Fact.
Ja, stimmt.
Genau, also du sitzt insbesondere auf dem Sessel, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, auf deinem, und das ist 60 Jahre Anniversary Modell, 2018 tatsächlich, also ist jetzt schon wieder 7 Jahre her, muss ich mir gerade wieder zurückrechnen, ja, 7 Jahre, und war damals mit einer 23 Karat Gold Beschichtung und diesem sehr speziellen Naturleder, was komplett ohne Farbauftrag, ohne Gerbstoffe etc. Also wirklich so naturbelassen, wie das nur möglich ist. Und angeblich kann man es sogar essen, haben sie uns gesagt.
Man kann es essen?
Ja,
ich habe es nicht probiert.
Genau, ich hab's nicht frittiert. Aber
ehrlich gesagt, das wäre mir vielleicht ein bisschen zu teuer zum Essen.
Ja, ich war schon öfter in Kopenhagen in einem Restaurant, wo man so gepoppte Schweinehaut dann kriegt als Snack. Also sie machen es tatsächlich dann schon. Aber grundsätzlich ja von den Gerb- und Inhaltsstoffen ja eines der saubersten Leder, die es so gibt am Markt. Und deswegen auch so speziell, wir haben ja letztens kurz erwähnt, er kriegt die extreme Patina, er wird dunkler, du siehst... wenn du ihn mit nassen Händen oder eingecremten Händen oder wenn du in der Badehose aufsitzt, dann wirst du diese Spuren sehen.
Und zwar das, immer.
Genau, auch das Gold ist absichtlich nicht 24 Karat glänzend, sondern eben dieses mattere 23 Karat Gold, also auch, dass beim Gold diese Patina dann über die Jahre draufkommt.
Also ich kann nur sagen, er ist wunderschön mittlerweile und es stimmt, was ich letztes Mal gesagt habe, ich habe mir dann wieder mal angeschaut, er verändert sich wahnsinnig. Mm. Ja. Also die Farbe ist am Anfang sehr rosarot, kann man das sagen?
Ja, ich glaube schon. Also es ist wie Menschenhaut auch.
Genau,
also
im Endeffekt wird es in Richtung Cognac.
Mm, genau.
So würde sich definieren. Genau. Und ich muss auch dazu sagen, der Swan war keine Liebe auf den ersten Blick bei mir. Und zwar vom Sitzen her nicht. Gefallen hat er mir immer, er ist floral, er hat sehr natürliche Formen, aber wenn du dich reinsetzt, und zwar mit meiner Größe, ich bin 1,87 groß, dann merkt man vielleicht, dass in den 50er Jahren, er ist ja 1958,
genau,
ist er designt worden, dass die Menschen vielleicht doch ein bisschen kleiner waren damals.
Sie waren auf der einen Seite natürlich kleiner, er ist ein komplettes Gegenteil wie der Last Chair aus der ersten Folge, der auch für... eben wie wir gesagt haben, eine kleine Person ja war, aber er war natürlich für Hotellobby designt, wo man tendenziell einfach aufrechter sitzt, also man sitzt fast wie in einem Stuhl eigentlich drinnen. Es gibt ihn auch mit zwei unterschiedlichen Sitzhöhen sogar, also sie kriegen ihn auch mit einer 48 cm Stuhlhöhe, wir sitzen jetzt gerade in der Lounge-Variante und er war quasi das kleine Pendant zum Egg-Chair, also Ei oder Schwan oder Swan, wie man je nachdem, was man halt da die deutsche oder englische Ausdrucksweise dann verwendet. Und warum Swan? Die meisten Leute sagen immer, naja, er schaut nicht aus wie ein Schwan. Wir haben da jetzt eh sogar die weiße Variante, um es zu zeigen. Wenn man von der Seite drauf schaut, dann schaut das einfach aus wie so ein Flügel und der Hals dann drauf. Also man muss ihn von der seitlichen Silhouette anschauen, dann erkennt man quasi die Namensgebung.
Also ich habe immer empfunden, von schräg hinten schaut der Schwan genauso aus wie dieser Sessel. Man könnte natürlich auch sagen Blume, Blüte oder was auch immer dazu.
Ja.
Ich glaube, ganz klar ist, dass der Designer Arne Jacobsen,
wir haben
glaube ich, den Namen noch gar nicht erwähnt, aber wir kommen ja zu ihm noch, dass der einfach wirklich damals zumindest in der Zeit ein großes Streben nach organischen Formen
gehabt hat. Aber da muss man dazu sagen, nur bei den Möbelentwürfen. Mhm. Also er war ein extremer... stringenter, ich würde sagen Minimalist, was seine Architektur anbelangt hat. Also die war immer von einer ganz klaren Rasterung geprägt und gekennzeichnet, extrem modern. Also also das ist heutzutage noch schwerst modern, was der damals gemacht hat und ist jetzt auch mittlerweile fast 100 Jahre zurück, wo er angefangen hat mit seinem Schaffen. Und er war aber ursprünglich Steinmetz.
Ja, ich habe
es also,
gelesen.
Genau, also ja, ja. Er war eigentlich Steinmetz von der Ausbildung, hat nachher das Architekturstudium gemacht und er war aber auch ein großer Fan der Botanik und der Natur und alles dessen und mit dem hat er sich dann quasi ausgelebt in seinen Möbelentwürfen. Also die sind alle geprägt dafür von extremen organischen Formen, im Kontrast dann zur Architektur.
Man sagt ja von ihm, dass er seine ganze Jugend und vielleicht auch in der Kindheit eigentlich nur die Natur gezeichnet hat.
Genau.
Und wenn man sich dann damit beschäftigt, wie er die Möbelstücke entworfen hat, da sieht man, dass dieses Zeichnen eine große Rolle spielt. Also er hat wahnsinnig viel Skizzen gemacht. Ja. Er hat dann... Es kommt dann der Steinmetz auch noch raus, weil er hat dann Modelle gemacht, genau. wo er wirklich geschaut hat, wie wird dieses Design von allen Seiten mit allen Lichteinfällen ausschauen.
Also Fun Fact beim Eckchair ist angeblich nicht komplett symmetrisch, weil er das musst du dir vorstellen, das war eine, ist immer noch, ist eine sehr große Form, die ja quasi aus so einem Schaum-Styroporartigen Zeug rausgearbeitet hat und angeblich wenn man genau drauf schaut, er wird immer nur noch der Form, hätte natürlich abgeändert, von Fritz Hansen abgeändert werden können, aber er wird immer nur noch diese Originalform gefertigt und er ist nicht ganz symmetrisch.
Wahnsinn. Hey, aber fast 70 Jahre später gibt es diesen Entwurf noch. Bleiben wir noch kurz beim Swan, bevor wir zum Eckchair und dann zu dem Hotel gehen, wofür das alles entworfen worden ist. Wir schreiben das Jahr 2025. Wo setzt du diese Sessel trotzdem noch gerne ein? Haben die noch einen Platz in modernen Arbeits- und Lebenswelten, vielleicht in Hotels und so weiter?
Absolut. Also ich finde grundsätzlich ist er extrem physisch und aber auch optisch leichter Sessel für so einen Lounge-Chair. Und eins meiner Lieblingsprojekte, da hast du das Interview führen dürfen im letzten Essentials, war damals beim Rektor von der JKU, wo wir den in einem Dreier-Konglomerat eingesetzt haben, auch mit so einem ähnlichen Leder, um eben auch die Patina über ein Arbeitsleben sozusagen, also der Rektor ist ja immer zeitlich begrenzt sozusagen und was ich weiß, hat er sich sogar mit nach Hause genommen, damit er eben diese Erinnerung hat und das war eigentlich auch die Idee dahinter, das ist nämlich die schönste Story, was ich jetzt habe mit so einem Schwan.
Aber ich muss was dazu sagen kurz zu dieser Geschichte aus den Essentials und ich würde wirklich sagen, jeder, der diesen Podcast heute hört, sollte sich das einmal anschauen, das zweite Essentials Magazin von Aria ist es geworden. Diese Sitzgruppe aus drei Swans in dieser, nein, es ist nicht diese Edition, aber es ist trotzdem im Naturleder, glaube ich.
Genau. Gell? Also Fritz Hansen hat in der Standard-Kollektion auch ein Naturleder und das war, weil es ist, ich weiß gar nicht mehr, es ist fast 10 Jahre aus, glaube ich, oder mindestens 10 Jahre und damals haben wir das aus dem Standard das Naturleder da genommen.
Aber was ich sagen wollte ist, dass dieser Rektor, der hat natürlich ein großes Designverständnis und hat mir damals erzählt, er wollte eigentlich Architekt werden, der hat gesagt, dass es großen Mut erfordert hat für ihn, diese drei Sessel auszuwählen für die Sitzgruppe in seinem Büro. Und das musst du dir mal vorstellen, 1958 designt und 10 Jahren ungefähr, ist es immer noch mutig, diese Sessel zu nehmen. So aktuell und so modern schauen die immer noch aus.
Ja, weil sie ja handwerklich so einzigartig sind. Also beide Modelle, Schwan und Eckchair, die werden mit Hand genäht, also das kann keine Maschine, diese extremen Radien und diese extremen Formen kann man nicht mit einer Maschine nähen, also das macht man tatsächlich nur per Hand und das heißt, es ist von dem sehr handwerkliches Produkt, sehr aufwendig, dementsprechend ist auch der Preis dann natürlich und man muss natürlich ein gewisses Gefühl oder ein Gespür haben, um so ein Möbel auch zu verstehen. Man hat es natürlich, weil es schon so lange gibt, in vielen Projekten, Architekturzeitschriften, man sieht es immer wieder, Filmen teilweise auch, Serien, also man sieht es immer wieder, weil es eben so auffällig ist und es wird sicher auch als Statement-Piece teilweise eingesetzt. Und einfach, wenn man dieses Organische und diese organische Formensprache eben wertschätzt und mag, dann ja, setzen wir den eben vom Privatbereich als kleinen Lesesessel, kleinen Arbeitssessel bis hin zu Büros, Wartesituationen, Lobbybereiche, weil er eben auch sehr kompakt ist. Also er braucht nicht viel Platz, ist aber optisch gesehen ein super Statement und das war, glaube ich, der Grund, warum er das, da, also ist eine reine Vermutung, als Counterpunkt einfach auch zu dieser sehr minimalistischen und geradlinigen Architektur dann einfach ein guter Bruch. Und die Architektur ist ja immer noch sehr minimalistisch und gerade eigentlich in den meisten modernen Gebäuden. Und da ist so einfach ein guter Counterpunkt dazu. Und darum ist es, glaube ich, so aktuell nach wie vor.
Ich empfinde es auch so. Du hast das Handwerk angesprochen, dass es sehr aufwendig ist, diesen Swan zu produzieren. Ja. Ich finde, es macht wahnsinnig Spaß, den zu bekommen. Man kriegt dann ein Kartel dazu, wo der Fertiger selbst unterschreibt und man weiß den Namen von dem, der den Sessel gemacht hat. Also das ist schon was Hochwertiges.
Die sind ja sehr stolz drauf. Also das merkt man, dass sie wissen, dass das was Besonderes ist. Und ich kenne ein paar, denen ich da öfter mal eben auch zugeschaut habe und die sind schon mit sehr Stolz erfüllt, so ein Produkt fertigen zu dürfen. Ja.
Wäre es fertig, werden wir dann später noch ein bisschen darauf eingehen. Ich kann nur sagen, ich habe vorher die nicht große Liebe auf den ersten Blick erwähnt und es ist spannend, weil man nähert sich dem Sessel sehr lange Zeit. Man findet immer wieder neue Positionen, wie man eigentlich gern drauf sitzt. Also man kann auch wirklich seitlich, 90 Grad drehen und das ist super. Und es ist nicht etwas, was man sofort erfasst. Aber das macht natürlich auch Spaß, gell? Dass man bei sich zu Hause etwas stehen hat, was immer wieder dann eine neue Funktion bekommt. Ja.
Und ich finde auch, wenn keiner drauf sitzt, er ist einfach schön zum Anschauen.
Ich finde, da glänzt also, am allerbesten. Genau. Wenn er zum Beispiel in einer Hotellobby steht und da stehen fünf im nicht perfekten Kreis, dann denke ich mal, es ist eigentlich wirklich ein schönes Statement, was die Natur betrifft. Entworfen ist er ja gemeinsam mit anderen Entwürfen geworden in einem Gesamtkunstwerk, das Anna Jacobsen gemacht hat. Eine der wenigen architektonischen Bauten dieser Welt, zumindest in dieser Größe, die von Anfang bis Ende aus einer Feder kommen, nämlich von der Architektur über das Design von Interior, über die Teppiche, das Besteck alles. Ist unglaublich. Komplett, alles im SAS Royal Hotel in Kopenhagen hat Anna Jacobsen gemacht. Genau. Und da kommen diese Entwürfe her. Das heißt, wir haben diesen absolut schlichten Bau, der damals gebaut worden ist. SAS ist die Airline damals gewesen oder ist sie, glaube ich, immer noch. Ist
immer noch,
Und die wollten in Kopenhagen drinnen einen Terminal bauen, wo man einchecken und auschecken
haben sie
kann.
Damals hat es funktioniert. Man hat früher mit dem Zug, also das ist ganz in der Nähe vom Bahnhof, und man hat tatsächlich, die haben ein Terminal mit dem Zug gehabt. Also du hast mit dem Zug quasi dort reinfahren können. Unten und hast da dein Gepäck und alles einchecken können. Und hast dann direkt zum Flughafen fahren können, weil das in Kopenhagen nach wie vor, also du kannst direkt am Hauptbahnhof fahren mit dem Zug, vom Flughafen. Und damals ist das einfach nur verlängert worden und dann in dieses Hotel irgendwie rein. Also diese Halle gibt es nicht mehr leider, aber das dürfte damals die Idee gewesen sein und finde ich auch voll spannend, dass man natürlich, weil Flughäfen natürlich tendenziell weiter außerhalb der Städte sind, dass man da was schafft, wo man als Frequent Traveler oder wenn man diese Airline quasi, die haben halt wahrscheinlich aus denen, also aus, ja, ist man, die sind sehr nationalistisch sozusagen, was diese Sachen anbelangt, mit dem geflogen ist und dann gleich in der Stadt eine, ja, super Restaurant, super Lobby, super Hotel und dann wird auch noch dein Gepäck direkt eingecheckt und du musst am Flughafen nur mehr rein. Ja, heutzutage mit Handgepäck etc. natürlich obsolet werden. Aber auch Fun Fact, das Gebäude ist dann tatsächlich zum hässlichsten Gebäude Dänemarks
bereits damals? Wirklich?
Genau, ja. Okay. Also es ist von den Leuten gar nicht gut aufgenommen worden. Ist jetzt natürlich ein Architekturdenkmal, also Gott sei Dank ist er äußerlich dann nicht verschandelt worden oder renoviert worden. Die Fenster sind immer auch noch original. Ich habe schon mal eine Nacht verbracht dort. ist natürlich auch eine Challenge für dich, ja? Weil da zieht es rein, wenn es da diesen Schlagregen gibt, da kommt das Wasser rein. Also das ist natürlich auch auf dem Standard von damals. Die Zimmer sind leider nicht mehr original. Genau. Eines gibt es noch, 606, ja? War ja auch drinnen. Mhm. Das ist belassen worden. Und
kann man da immer noch übernachten oder ist das nur mehr,
das ist weil nur mehr quasi wie ein Museum. Okay. Ja? Und ich glaube, sie sind eh, es tut ihnen auch ein bisschen leid. Aber es hat leider sehr schlechte Renovationen gegeben über die Zeiten. Und natürlich, du weißt das ja, Hotelzimmer, glaube ich, muss man alle 7 Jahre oder so in die Richtung erneuern, weil es einfach viel mehr Frequenz hat. Und jetzt dann vor kurzem, glaube ich, war das, wo das von einem dänischen Büro dann komplett, aber in Bezugnahme, da hat man dann schon sich des Wertes bewusst gemacht und Berücksichtigung, aber halt ja in einem neuen Style sozusagen. Ja.
Aber ich glaube, die Lobby ist wieder in den Urzustand.
Ja, Urzustand. Sie haben es versucht, aber es ist natürlich in dem Style von dem Büro gemacht worden, über das man sich streiten kann. Und ja, also auch noch, was mir dann der Director dort erzählt hat, was ich auch ganz witzig gefunden habe. Angeblich hat der Director damals dann irgendwie einen Sohn gehabt und er hat ihn tatsächlich Roy L. genannt.
Roy L., wirklich?
Ja, wegen SAS Royal. Aber musst du jetzt singen. Also,
Wann schon. Ja. Sag mal, gibt's viele solche Künstler, Designer, Architekten, die wirklich Gesamtkunstwerke in ihrem Leben geschaffen haben. Weil für mich ist das wirklich, das klingt fast ein bisschen fahrig, wenn wer sagt, ich mache den Entwurf, ich mache jeden Teppich, ich mache jede Tapete, das Besteck, gibt es ja alles zu kaufen heute noch.
Armaturen.
Es gibt die Armaturen, es gibt die Lampen zu kaufen, genau. Und so weiter. Also es hat sich im Prinzip ziemlich vieles aus dem Hotel, ist ein Designklassiker geworden heute. Ja. Aber das ist doch ein Wahnsinnsaufwand. Ich glaube, man könnte ja nicht mehr schlafen, wenn man das alles im Kopf hat.
Genau, also ich glaube heutzutage unmöglich. Mhm. Es gibt viel, weil ein Möbeldesigner per se ist ja eigentlich ein Industriedesigner, wenn man so möchte. Ja. Und es gibt schon einige, wie diese großen Namen, wie Patrizia Occhiola, wie Jaime Chéan, die nach wie vor Hotels auch machen, oder Antonio Citterio, die sehr viele Produkte in ihrem Leben designt haben. In dieser Bandbreite wie der Arne Jacobsen, glaube ich nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, ja, also das war damals schon nochmal ein anderes Level und ich glaube, er war damals auch ein großer Pendant und hat das durchgeboxt.
Muss so sein.
Genau, also ich glaube, dass er da über seinen eigenen Schattenteil, also ich schätze, er hat nicht für alles so Geld gekriegt, glaube ich. Also ich glaube, ihm war das halt wichtig, dass eben so ein Gesamtkunstwerk, sagt man jetzt dazu, wird. Und ja, heutzutage so große Ketten wie Mandarin Oriental oder so, die nehmen halt diese Namen her, um dann eben mehr Preise, also höhere Preise zu verlangen.
Oder Aufmerksamkeit
zu bekommen. Genau, also es gibt schon heutzutage auch noch so Hotels, die von so aktuellen oder zeitgemäßen Designer oder Designerinnen designt werden. Aber da in diese Tiefe fällt mir jetzt eigentlich nicht wirklich was ein. Mhm. Werner Panton hat auch solche Projekte gemacht, wo sehr viel von ihm designt waren, wo es aber viel nicht mehr gibt, weil die halt sehr, sehr prägnant und bunt und nur Ärger von den Formen. Und da sieht man auch, finde ich, dieses sehr, also ich verwende das Wort ungern, weißt du, aber bei Arne Jacobsen muss man es nehmen fast, also dieses sehr zeitlose,
absolut,
wo ich sage, also die Armaturen von Wohler, das ist für mich immer nur die schönste Armatur, die es gibt, die immer nur
pack mal unbedingt auf Instagram, damit man sieht, genau, genauso wie das Hotel von außen und von innen. Aber sagen wir, sind alle Designs aus diesem SAS Royal Hotel so gut gealtert? Oder gibt es da einfach Sachen, ich denke jetzt zum Beispiel ans Besteck, wo man einfach sagt, das kann man heute nicht mehr so wirklich gut hernehmen?
Ach, das Besteck ist ein Traum. Das ist Stanley Kubrick hat das genommen für den 2001 Space Odyssey Film, also quasi als extrem futuristisch sozusagen. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es auch noch. Also, ich muss auch sagen, die Badezimmer, top.
Wirklich?
Also, wie ich selber drinnen übernachtet habe, also das muss seiner Zeit so, ich kann mir es eben nicht vorstellen, weil, wie gesagt, da ist eben, Marcel, jetzt mal wieder, ich muss leider, ich referenziere es immer so mit Personen, weil meine Mutter ist da geboren. Und also es waren für mich, also es muss damals so hochmodern gewesen sein für die Leute, weil ich immer noch zeitgemäß finde, die Badezimmer. Ja. Also vom Layout und wie das gemacht ist und wie die Einbauten waren und so. Also ja, das kann man sich, glaube ich, wenn man in Österreich aufgewachsen ist oder bei uns, ich weiß nicht, wie bei uns Hotels ausgeschaut haben zu der Zeit, die gibt es alle nicht mehr. Also das sagt eh schon alles. Ja, also
es gibt einige wenige und die sind nur deshalb noch bestehend, weil sie den Charme des Alters haben. So würde ich das sehen.
Ich meine, du wirst Salzburg in Miramonte oder so, ja. Weiß nicht, was das für, genau, ist sicher jünger.
Na, wesentlich jünger. Es ist nur mit dem dänischen Design vollgepackt.
Genau.
Ja. Genau. Glaubst du, dass ein Designer wie Arne Jacobsen diesen Anspruch an sich selbst gehabt hat, dass seine Designs, auch wenn es das du nicht magst, den Ausdruck, aber aus der Zeit genommen sind, dass sie die Zeit überdauern? Glaubst du, ist das ein Task, dem man dann nachgeht? Oder passiert sowas?
Ich tue mir da voll schwer, weil ich habe leider nie mit wem aus dieser Design-Generation dann wirklich gesprochen oder sprechen können. Was da der Antrieb war. Ich kann mir nur vorstellen, dass auf jeden Fall was Neues machen wollten. Und ich weiß auch, oder ich habe das mal gehört, er war angeblich auch sehr stark beeinflusst von Adolf Loos in Wien. Also er hat sich diese Bauten von ihm auch angeschaut im Vorfeld. Also das muss so 1930er Jahren gewesen sein, weil es gibt ein paar Gebäude in Kopenhagen, wo man jetzt eigentlich nicht, also jetzt so als Laie, man geht halt durch und man geht vorbei und unten ist halt, weiß nicht, das 7-Eleven drinnen und dann schaut man sich jetzt natürlich nicht die Fassade oder in das Gebäude rein. Es gibt ein paar Gebäude von ihm, auch in der Innenstadt von Kopenhagen, die super spannend sind, wo er Sachen ausprobiert hat angeblich. Also die sind 20 Jahre jünger wie, oder in dem Sinne gesehen, etwa wie das Royal SAS. Und da hat er schon teilweise Fassaden probiert und Rasterungen probiert. Und deswegen muss man sagen, bei ihm geht das ja sogar nur so viel weit zurück. Oder wenn man sich St. Catherine's College anschaut in Oxford. Ja. Also da habe ich auch Gott sei Dank mal die Möglichkeit gehabt, mir das anzuschauen. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Architekten, wo ich so viele Gebäude tatsächlich auch drinnen war, mal angeschaut habe.
Aber er hat halt auch so vieles gemacht. Ich glaube, es waren 70 circa bei ihm.
Ja,
vom Hotel über dieses College bis hin zur Tankstelle, die ja immer noch steht.
Ja, die top. Also war ich gerade jetzt im letzten Jahr dort und habe mir Eis gekauft, weil ein Bekannter von mir tatsächlich in dem Bellevue-Theater wohnt. Also er hat ja diese Bella Vista-Siedlung gemacht, wo er selber dann auch gewohnt hat. Also auch sehr unprätentiös. Also diese Häuser steht alles noch, ja, das steht, ist top beieinander, wirklich super schöne Siedlung. Und er hat halt da in einem von diesen Gebäuden ganz, ganz, ja, Klampenburg, eigentlich dann auch gewohnt. Ja. Und habe auch dann die Möglichkeit, dadurch, dass der Freund von mir dort eine Wohnung hat,
ja,
auch die Sachen von innen, die Stiegenhäuser, die Materialien, das ist halt alles noch tatsächlich original. Und ja, super spannend, auf was für ein Schatz da eben vor allem auch Kopenhagen und Umgebung sitzt teilweise. Und ich glaube, es wird eher auch wieder jetzt so recht erst bewusst. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass man vielleicht einmal aus den Augen verliert, ein paar Jahrzehnte, ja, klar, und dann kommt man wieder
zurück.
Ist es
nicht mehr en vogue oder nicht mehr modern und so. Aber es ist angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich ist der Serie 7 der meistverkaufte Stuhl der Welt.
Auf die Designs von ihm gehen wir dann gleich ein. Ich habe ein Zitat rausgesucht, du weißt, die steht drauf.
Ja.
Arne Jacobsen hat gesagt, Design ist keine Dekoration, sondern ein Mittel, um das Leben einfacher und schöner zu machen. Keine Dekoration.
Das war sehr credo sicher, ja. Also zu Dekoration gibt es aber gute Bücher. Ja.
Aber es muss funktionieren,
offensichtlich. Von der Wiener Moderne, ja. Und das war sicher sein Credo. Ja. Also ich glaube, er hat einfach versucht, maximal alles wegzulassen, vor allem in der Außengestaltung seiner Gebäude. Und dadurch ist dann jetzt für uns nur so modern, weil es damals halt natürlich ja, die Essenz des Weglassens war.
Unglaublich. Bevor wir jetzt noch weiter auf ihn eingehen, vielleicht ein paar Zahlen, Daten und Fakten, damit wir uns diesem Architekten ein bisschen auch von dieser Seite nähern. Geboren ist er 1902. Das heißt, er war in der Mitte seines Schaffens, wie er dann zum Beispiel 1958 den Swan designt hat. Er ist aus Kopenhagen und ich glaube, er ist ein Leben lang dort nicht weggegangen, auch wenn er den Nazis dann einmal entflohen ist nach Schweden.
Genau, ja.
Aber im Prinzip ist er ein Leben lang in Kopenhagen gewesen und ich glaube, sein Hauptschaffen ist in der Stadt in Kopenhagen.
Ja, er hat schon viel in Deutschland auch gemacht. Aarhus ist auch ein sehr bekanntes Gebäude von ihm. Also, aber ja, in Kopenhagen würde ich es gar nicht so sagen, sondern es ist eher sogar diese Vororte sozusagen. Und das bekannteste Gebäude in Kopenhagen ist sicher diese Nationalbank, die aber leider nicht mehr erlebt hat. Die ist ja 7 Jahre nach seinem Tod erst fertiggestellt worden.
Und die gibt es nicht mehr?
Doch, doch, doch.
Aber er hat es nicht erlebt?
Er hat es nicht erlebt. Ja, okay. Also 7 Jahre muss man sich vorstellen, 7 Jahre nach seinem Tod. Und das Gebäude ist irre. Also das schaut aus, wie wenn es vor 2 Jahren wer da hingestellt hat. Also das Gebäude ist hardcore. Ja. Also super präsent in der Nähe vom Meer unten. Also wenn man da vorbeiradelt, dann glaube ich, schafft keiner, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, das Alter zu erraten.
Auf keinen Fall. Allein die Farbe ist irre, oder?
Ja.
Wie wenn es einfach jetzt gerade die Trends aufgenommen hätte von unserer Zeit. Nein, ist wirklich toll. Werden wir natürlich auch in den Instagram-Post packen. Ich bin sicher, du hast da ordentlich viele Fotos.
Ich habe einige Fotos.
Wir haben in der ersten Folge, wo wir so ein bisschen über uns beide gesprochen haben, auch über Einflüsse gesprochen und dass viele Designer ja von heute sie beeinflussen und inspirieren lassen von Designer eben aus dieser Zeit von Arne Jacobsen. Aber auch er hat sie inspirieren lassen und das finde ich ganz spannend, weil ich wollte vorher fast schon mal auf Bauhaus eingehen,
genau.
Aber das ist ja eine seiner stärksten Inspirationsquellen gewesen, Le Corbusier und Mies van der Rohe zum Beispiel, aber auch diesen Ansatz hat er ein Leben lang in sich getragen, würde ich sagen, dieses Form follows Function zum Beispiel, aber ist er nicht die personifizierte Bauhaus Ideologie eigentlich, weil Bauhaus hat ja auch gesagt, wir nehmen alle Gewerke aus dem Bau zum Beispiel zusammen und fassen es beim Bauhaus oder im Bauhaus, bei der Schule damals zusammen. Genau. Und er hat sich gedacht, ich mache es noch mehr einen Schritt mehr, ich mache es in einer Person sogar.
Ja, sicher, das ist ein spannender Ansatz auf jeden Fall und kann durchaus möglich sein, dass er sich durch das da sehr stark inspirieren hat lassen und auch sehr witzig. Ja. Also das ist ja jetzt eigentlich, wenn du Adolf Loos hernimmst, wenn du das Bauhaus hernimmst, er hat sich eigentlich von Richtungen und Prägungen, die jetzt gar nicht mehr in diesen Ländern, also weder in Deutschland noch in Österreich, eigentlich präsent sind. Und sein Schaffen und seine Möbel und seine Designs und seine Gebäude sind omnipräsent. Und
komplett.
Wenn du mit irgendeiner Person redest, die sich für Design interessiert, da wird man nicht um Arne Jacobsen hinwegkommen. Und das ist irgendwie das Bemerkenswerte. Die Sachen, von denen er sich inspirieren hat lassen, die sind eigentlich weg von der Bildfläche. Und seine Sachen, also hat entweder was mit der Zeit zu tun oder ich weiß es nicht. Ja, oder dass vielleicht seine dann irgendwie prägnanter waren oder er das nur mehr geschafft hat, dann zu implementieren. Dieses Weglassen und dieses nur Reduzierte. Aber er hat es ja, sicher geschafft, da jetzt auch die Nachwelt, jetzt wie gesagt, sind wir 70 Jahre später oder so, damit immer nur zu infizieren und zu
inspirieren.
Ja.
Und auch wenn das nicht wollte, vielleicht auch dekorieren, muss man auch sagen. Also es ist trotzdem immer noch was Schönes anzuschauen.
Absolut, ja, aber bei ihm würde ich auf keinen Fall von Dekoration sprechen.
Sag mal, Simon, sind Entwürfe, ist Design, das irgendwie es schafft, zeitlos zu werden, war das jemals modisch? Oder ist genau da der Widerspruch? Darf es im Zeitgeist sein, um zeitlos zu werden?
Schau, das ist immer das Schwierige und ich glaube, es war damals auf keinen Fall modisch, sondern es war so ein Bruch mit allem und ich glaube, es hat so verstört. Ich glaube, dass das die Leute nicht verstanden haben. Und deswegen ist jetzt immer nur aktuell oder einfach wird als modern interpretiert oder eingestuft und in dem Sinn dann zeitlos. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, war es auf keinen Fall modisch oder modern, sondern da war es ein harter Bruch mit dem, was sonst so da in der Gesellschaft verbreitet war. und hat sicher extrem angeeckt. Also ich kann mir es, wie gesagt, nur...
Angeeckt,
ja. Ich kann mir es in dem Sinn nur... Nein, ich kann mir das, glaube ich, gar nicht vorstellen, ne? Weil...
Ich glaube, sowas gibt es nicht mehr halt.
Nein, eben,
weil... Dass irgendwas so aufregt.
Ja, genau, also das ist... keine Ahnung.
Vor allem, wie spannend ist das, dass ich ein Hotel zum hässlichsten Gebäude einer Stadt wähle, die dann 70 Jahre später eigentlich zu einer der hipsten Städte der Welt wird, aufgrund von Einflüssen von genau diesen Architekten.
Ja.
Unter anderem natürlich. Unter anderem, ja. Bevor wir zu dieser Stadt kommen wollen, wir haben ja wirklich diesen Wahnsinnsbogen heute. Zuerst der Swan, dann jetzt der Architekt, wir kommen auch noch zum Hersteller und später auch noch wirklich nach Dänemark und zur Bedeutung von dänischem Design. Reden wir noch kurz über die anderen Möbel von Arne Jacobsen, weil das ist ja wirklich auch spannend. Der ist ja nicht plötzlich herausgepoppt und hat den Egg Chair und den Swan gemacht, sondern im Prinzip bahnbrechend war er ja schon mit der Ameise.
Genau, also das war sicher das Produkt, wo er dann eben auch die Zusammenarbeit mit Fritz Hansen sehr stark forciert hat, denen auch sehr treu geblieben ist. Sie ihm auch. Mhm. Also wie gesagt, das sind Produkte, die nach wie vor in Produktion sind. Und da hat es eben diese sogenannten Sperrholz-Schalenstühle, Ameise, weil eben diese Taille, dann den Grand Prix, der so heißt, weil er kurz nach Veröffentlichung in Mailand einen Designpreis, diesen sogenannten Grand Prix, oder nein, der war sogar vom dänischen Designmuseum, vom dänischen Designmuseum, glaube ich. Also fact-checked, bitte.
Ich weiß auch nicht,
wir werden es beim nächsten Mal dann wieder nennen. Sagen wir Entschuldigung,
wir haben uns
da ein bisschen aber getäuscht. Er hat auf jeden Fall für den Stuhl diesen Grand Prix-Preis bekommen. Deswegen war der dann eben mit keinem Namen oder keiner Zahl verbunden. Und dann eben diese, was die meisten Leute kennen, diese Serie 7, der, glaube ich, einer der wenigen Produkte war, die für kein Projekt spezifisch designt wurden. Sondern den hat er tatsächlich als Konsumgut, oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber der war tatsächlich für kein spezifisches Projekt. Also die Ameise war ja für die Kantine vom Novo Nordisk Campus entwickelt worden, etc., etc., aber und ja, 31,7, wie gesagt, angeblich der meistverkaufte Stuhl weltweit.
Aber bei diesen beiden Stühlen, und du musst mir ausbessern, wenn ich jetzt einen Blödsinn sage, aber ich glaube, ihr erinnert mich richtig, diese beiden Stühle waren, oder ich fange anders an, wenn ich heute mich für diese Stühle entscheide, egal ob in einer Schule, was sehr innovativ wäre, oder in einem Büro oder bei mir zu Hause, dann ist das ein Statement. Ja? Man hat diese Form vor sich und im Prinzip ist ein toller Stuhl. Ich glaube aber, die Funktion war wesentlich wichtiger damals. Die Stapelbarkeit, die leichte Produzierbarkeit. Also das heißt, das hat sich völlig umgedreht eigentlich, die Wahrnehmung von diesen Produkten.
Ja, natürlich. Das ist wie bei vielen Produkten so. Die waren ja damals jetzt ja sicher mehr funktionaler oder mehr zweckmäßiger wie heute. Und waren jetzt im Vergleich, du musst dir vorstellen, wahrscheinlich damals war das wie bei uns halt irgendwelche Brettstühle oder teilweise vielleicht sogar noch geschnitzt oder Massivholzstühle, die viel schwerer zu produzieren oder viel nicht industrieller zu produzieren waren, wie jetzt so ein Produkt, was einfach aus Schichten von Furnier. Die Eigenheit von diesen Schalenstühlen ist ja, dass die vorletzte Schicht jeweils ein Leinengebinde ist und deswegen ist er so flexibel und hält da so viel aus. Also im Prinzip kannst du den umdrehen und draufsteigen, ohne dass er bricht.
Aber das ist von Anfang an so entworfen.
Das war von Anfang an, ja. Und deswegen war das damals sicher ein leichter oder einfacher zu produzierender Stuhl, als wie was man sonst so gehabt hat in den Haushalten und Büros oder was auch immer, dieser Zeit damals. Ja.
Aber trotzdem innovativ.
Ja, ja,
also klar. Er hat sich auf die Suche begeben nach einem Produzenten, die das für ihn machen.
Genau, es war im Prinzip eine 3D geformte Sperrholzschale, die da sicher mit ordentlich Druck und Dampf und was man da alles dazu braucht, dann diese Form angenommen hat und ja, einfach waren jetzt nicht der Erste, die diese, haben wir ja letztes Mal auch IMS hat er da sehr stark diese Varianten ausgereizt. Aber Paul Kerholm, also an dieser Materialtechnik haben sie sehr viele versucht. Ja.
1971 ist er dann gestorben, nächstes Datum, ich glaube, das ist eines der letzten heute. Und im Prinzip hallt sein Werk bis heute nach. Also wir haben schon gesagt, es hat einige Projekte gegeben, die erst viele Jahre später fertiggestellt sind, ganz, ganz viel stehen bis heute. Und es ist einfach schon, es ist schon wirklich bemerkenswert, dass ein Architekt eine ganze Strömung so formt, so einfach trotzdem auch die zukünftige Generation von Designern so inspiriert, dass eigentlich sein Ansatz und seine Formensprache, seine Materialität ja mittlerweile fast steht für dänisches Design. Auch die Lampen. Also für mich ist wirklich alles, was er gemacht hat, dieser absolute Inbegriff von Möbeldesign und Formensprache aus Dänemark.
Man muss sich ja nur mal vorstellen, das hat mir, das war sicher das, was mir am meisten irgendwie berührt oder fasziniert hat, was das damals für ein Skandal war, wie der eben in Oxford ausgewählt wurde als nicht-englischer Architekt. Mhm. Oxford, war man, also kann ich jedem nur empfehlen, also da sind ja Stile erfunden worden. Mhm. Oder das sieht man an Gebäuden, genau den Switch von Gotik zu Neogotik, was es nicht gibt, das kann man dort an Gebäuden ablesen, weil es einfach so alt ist und du einfach dort so viel Historie und auch so viel geforscht wurde und so viele intellektuelle Leute, also J.R.R. Tolkien, also der war dort in der Schule, also und wir haben da so einen Guide gehabt, die ihn als Professor noch gehabt hat. Also es war irre, also mega mäßig dort so eine Architekturführung zu machen. Und wenn man dann auch das Auge ein bisschen hat, dann sieht man das tatsächlich an den Gebäuden. Und dass er da damals dann als Nicht-Engländer ausgewählt wurde, dieses St. Catharines College zu machen.
Und ist es immer noch ikonenhaft, wenn man es heute
sieht? Ja, das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Das wird heutzutage nie gemacht werden, nie im Leben. Und das steht dort, es wird immer nur benutzt, die Möbel werden immer nur benutzt. Ich habe das Glück gehabt, dann beim Mittagessen neben dem Dean zu sitzen, auf diesen Stühlen. Unfassbar, unfassbar. Und das war einfach Universität neu gedacht, komplett neu. Natürlich, also in diesem harten Gegensatz zu Oxford und wie Oxford dort ist. Und dann sitzt da dieses komplett neue, moderne Gebäude drin und passt sie trotzdem irgendwie an. Also das war, also wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen, ist 30, 40 Minuten außerhalb von London.
Ja, da muss man überhaupt einmal hin. Ne? Genau, Oxford ist ja wirklich ein Ort, brutal, der auch allein durch seine Aura inspirierend ist.
Extrem, ja.
Und wenn man also, dann auch noch sowas findet dort.
Genau, also da kann man sich, glaube ich, wochenlang aufhalten und immer wieder Neues entdecken. Und was diese ganzen Steinmetze und damals Handwerker und Architekten dann da auch entwickelt haben, und da sind auch teilweise, ja, also diese ganzen Obelisken und Wasserspeier, also godlike, was da gibt, ja. Also.
Aber es ist ja, das Gute ist ja, dass das Werk so eine Anerkennung findet, finde ich. Ja. Weil umsonst.
Jetzt, also wie gesagt, damals mega Skandal, mega Aufruhr.
Die ganz Großen, glaube ich, werden immer sehr spät im Leben oder erst nach dem Leben
erkannt. Wie in der Kunst.
Würde ich sagen.
Der Kunst.
Genau, absolut. Also, es ist ja auch Kunst, umsonst ist ja nicht, glaube ich, sogar der Eckjay und der Swan oder sind beide im Museum of Modern Art in New York ausgestellt, genau. Wo wirklich nur die besten Designs und die beste Kunst hinkommt.
Genau.
Ich habe noch ein Zitat über Jacobsen. His architecture was not just buildings, it was a vision of how people could live better lives. Schön eigentlich, wenn man das über ein Leben und über ein Schaffen später sagen kann.
Er hat ja damals, eines seiner ersten Projekte quasi, war ja dieses Haus der Zukunft oder diese Vision of Future, was er, glaube ich.
Für das er ja alles auf eine Karte gesetzt hat, weil er aus einem Architekturbüro ausgestiegen ist.
Genau, ich glaube, er hat das mit Flemming Lassen gemacht, und das war damals ein rundes Haus mit einem Helikopter-Landeplatz. Also unvorstellbar.
Also, aber es hat sich nicht durchgesetzt, leider.
Nein, für dich, du es. Du bist Flug-Fan, aber das siehst, wie anders er gedacht hat, wie modern das dann damals schon war. Und auch da sieht man, glaube ich, diese Ansätze, dass der, glaube ich, komplett aus der Zeit ausbrechen wollte. Mhm. Und auch schon offensichtlich eine Supervision dann gehabt hat, weil ich meine, ich glaube, es gibt jetzt ein paar Häuser, die ein Flugzeug, also einen ja, Helikopterlandeplatz haben.
100%, ich würde sagen, jedes Krankenhaus haben mittlerweile.
Ja, das am, sowieso, am aber auch damals mittlerweile, auch genau, auch mittlerweile ein paar Privathäuser. Nicht in Österreich vielleicht, aber.
Meines nicht, weiß, leider.
Genau, du kennst ja da auch ein paar Storys, die ich auch kenne, aber das nennen wir jetzt an der Stelle nicht, aber würden sie wahrscheinlich ein paar Leute wünschen. Ja.
Definitiv, definitiv. Spannend ist ja trotzdem, dass solche Menschen dann immer wieder Mitstreiter finden. Das finde ich halt cool. Weil in den 30er Jahren, ich hab mir ein bisschen eingelesen für die heutige Folge, und in den 30er Jahren hat sich Jacobsen natürlich auf die Suche gemacht nach Produzenten. Das heißt, seine Visionen waren da, seine Skizzen waren da, vielleicht auch die Modelle. Aber du hast einfach wen gebraucht, der das baut. Und da ist er fündig geworden bei Fritz Hansen. Und das sind schöne Sachen, wenn man sagt, in den 1930er Jahren hat es begonnen. Und durchgehend, durch die Zeit, hat dieser Produzent bis heute alle Designs von Jacobsen produziert und verkauft. Und heute gibt es bei Ariya.
Genau. Und man muss sich ja vorstellen, Fritz Hansen, das war damals eine kleine Tischlerei. Mhm.
Aber halt also, innovativ und mutig wahrscheinlich.
Ja, genau. Also diese Firmengröße oder diesen Namen, den sie heute haben sie unter anderem sicher Arne Jacobsen zu verdanken, aber auch natürlich den Weitblick genau zu haben, dass du das Vertrauen schenkst und auch gewillt bist, weil für die war das sicher damals mega schwierig, weil ich glaube, da sind Maschinen entwickelt worden für diese Produkte. Du hast Leute mal beibringen müssen, das ist ja immer noch einer größte Effort sozusagen, Leute zu finden, und ihnen das beizubringen, die Sachen so zu nähen, so herzustellen. Und das wird ja immer schwieriger natürlich. Mhm. Ja.
Aber das Geheimnis war eigentlich dieses dampfgebogene Holz. Mit dem hat es begonnen.
Kann man sicher sagen, ja.
Wofür steht Fritz Hansen heute? Was würdest du sagen? Ihr verkauft es ja, also seit ich Ariya kenne ich Fritz Hansen. Es gibt tolle Tische, es gibt mittlerweile auch über Jacobsen hinausgehende Designs und Möbelstücke. Aber im Prinzip, was eint Fritz Hansen bis heute? Was ist das Verbindende aller Produkte von Fritz Hansen oder wofür steht dieser Produzent?
Also ich glaube, Ariya hat immer schon sehr stark mit Fritz Hansen, also vor meiner Zeit, also wie ich gekommen bin, da sind, wie gesagt, von der Erzdiözese in Salzburg angefangen bis eine Privatklinik in Salzburg, wo das von vorn bis hinten durchzogen worden ist. Also da gibt es einfach Projekte, die schon jetzt mittlerweile, glaube ich, an die 30 Jahre, 25 Jahre alt sind, immer nur die Produkte drinnen haben. Und deswegen gibt es einfach diese lange Zusammenarbeit schon. Wir haben sogar einmal in Hans da gehabt, das ist einer Meister näher, der die anderen jetzt mittlerweile ausbildet, der bei uns mal bei einem Workshop in Salzburg einen Schwan genäht hat. Den haben wir immer noch.
Wirklich?
Den haben wir immer noch. Also der steht, und wunderschön gealtert, schwarzes Leder. Und den hat er tatsächlich da bei uns in Salzburg genäht und wir haben den immer noch.
Und diese Mitarbeiter, die das machen, sind wahnsinnig stolz darauf.
Ja, genau.
Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, über eben diese Sonderedition vom Swan. Da merkt man, da ist Freude bei der Arbeit dabei.
Ja, sowieso, ja.
Aber wenn wir nochmal auf dieses Krankenhaus zum Beispiel zurückgehen, das du angesprochen hast in Salzburg, ist die Bekanntheit von Arne Jacobsen oder Fritz Hansen bereits so groß, dass teilweise wirklich Kunden aus solchen Bereichen auf euch zukommen und sagen, ich hätte gern dieses Produkt? Oder wisst ihr einfach, wie gut man das einsetzen kann und dann kommen die Vorschläge von euch?
Also da muss ich ganz klar sagen, wir sind immer nur in Österreich. wenn du Arne Jacobsen sagst, dann wird das ein Design-Fan was sagen, aber der großen Mehrheit gar nichts und im Objektbereich schon überhaupt nicht. Das heißt, bei solchen Projekten ist es von uns aktiv eingesetzt worden und du hast bei Fritz Hansen gute Punkte, die du kommunizieren kannst. Also du hast auf alle Produkte 10 Jahre Garantie mal mindestens. Du hast eine extreme Nachliefergarantie. Also wenn einmal was passiert, kannst du die Sachen einschicken, austauschen, wie immer. Und sie halten einfach lang. Das ist immer ein gutes Argument. damit kannst du auch diesen Preis teilweise rechtfertigen. Wird auch natürlich immer schwieriger, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist jetzt nur im Privatbereich so, dass wer kommt und sagt, ich hätte jetzt gern den Eggchair von Arne Jacobsen oder den Serie 7 von Arne Jacobsen. Im Objektbereich findet das nicht statt.
Aber es ist ja toll, dieses Verständnis zwischen Designer und Produzenten, wenn man zwei Zitate noch anschaut von beiden. Arne Jacobsen sagt über Fritz Hansen, die verstehen nicht nur Design, sondern auch die Seele eines Entwurfs. Das heißt, natürlich hat er mehr, was dahinter steckt oder was er sieht in seinen Entwürfen und offensichtlich gehen die mit. Und Fritz Hansen sagt dagegen, unsere Möbel sind nicht nur Produkte, sie sind Kunstwerke, die Generationen überdauern. Das heißt, die haben offensichtlich schon diese Vorstellung immer schon gehabt, wenn wir was produzieren, dann produzieren wir es hochwertig, dann produzieren wir es vielleicht etwas teurer oder teurer als andere Sachen, aber es ist wesentlich langlebiger. Und du kannst es ja unterstreichen.
Ja, und das muss ich auch sagen, du weißt, ich bin ein Fan von dem Marketingwort Nachhaltigkeit, aber Langlebigkeit ist eigentlich die wahre Nachhaltigkeit.
Weil wenn
ein Produkt mehrere Generationen überdauert, nicht nur ob seiner Qualität, sondern auch seiner optischen Qualität. Ja, wenn das einfach eben immer nur von jetzigen Generationen als modern eingestuft wird, wenn das die Leute gern haben und auch am Sekundärmarkt oder am Vintage-Markt und Fritz Hansen baut das ja auch gerade auf, dass sie bestehende Produkte auch wieder aufwerten und neu beziehen oder neu lackieren etc. Also weil das einfach immer mehr Thema wird, gerade im skandinavischen Bereich, aber auch in der Schweiz merkt man das schon, dass einfach Produkte in einem zweiten Zirkulation wieder der Wirtschaft zugeführt werden, weil warum soll ich sowas wegschmeißen? Ja? Mhm. Und es hat sogar Sachen gegeben, wo die teilweise in Hotellobbys die Möbel mit irgendwelchen Chips oder Sicherungen ausstatten haben müssen, weil es da teilweise einfach Raubzüge gegeben hat, dass die da in die Lobby rein sind, das Zeug ausgestohlen haben, weil es so begehrt war. Und gerade natürlich diese wirklichen Vintage-Produkte ist eh, wie wir letztes Mal Uhren angesprochen haben, auch dasselbe Thema. Wenn es dann wirklich aus dieser Zeit dann auch noch ist, aus dem Originalentwurfsjahr und so weiter, steigt der Wert natürlich immens. Ja.
Komplett. Ich war in einem Hotel in Kopenhagen, da waren Swans in der Lobby und die waren wirklich mit Drahtseilen unten befestigt. Genau,
das sind dann diese Sicherungsmaßnahmen.
Warum glaubst du, hat Design so eine große Wertigkeit in Dänemark? Geh mal weg von Fritz Hansen, geh mal weg von Arne Jacobsen, geh mal in dein absolutes Lieblingsland und vielleicht auch in deine absolute Lieblingsstadt Kopenhagen. Warum sind die Menschen dort anders gepolt und warum hat man das Gefühl, wenn man dorthin geht, durch die Affinität zu Design ist es einfach schöner? Weil es geht ja von bis, würde ich sagen,
genau, Kopenhagen. Also ich muss sagen, also Kopenhagen, wenn du mich fragst, es ist tatsächlich, also in Europa ist sicher meine Lieblingsstadt. Ich war jetzt sicher an die 30 Male schon dort, also ich habe keine andere Stadt öfter besucht wie Kopenhagen. Ich kenne mich super gut aus.
Ich weiß nicht, ob ich schon 30 Mal in Wien war überhaupt.
Ja, wahrscheinlich schon. Und ja, zwei meiner besten Freunde wohnen dort mittlerweile, arbeiten bei super Architekturbüros. Ich kenne viele Leute dort mittlerweile und sie sind einfach Ästheten. Ja? Und das kann auch von gewissen Menschen als anstrengend oder als nicht leibend beurteilt werden oder als keine gute Eigenschaft, aber sie sind Ästheten, egal in welcher, aber das muss man ja nicht lassen, sie sind nicht so gewollt, sondern es ist so nonchalant, also es ist so wirklich, Mode, Radlfahren, Möbel und Architektur natürlich, Städteplanung, die U-Bahn dort.
Ja, die Radwege dort.
Ja, es ist, also du merkst einfach, dass ihnen das wichtig ist und sie leben es aber auch. Also es ist ja nicht wichtig, weil es wohin das super teuer ausschaut oder super fancy ist, sondern für die ist es einfach normal. Mhm. Für die ist es, wie bei uns das halt für den Otto-Normalverbraucher Österreich normal ist, dass er zur Großfläche geht und sie da halt irgendwelche Möbel kauft, ist für die das normal, dass sie einfach sie das mit designten Sachen und hochwertigen Design einrichten. Ich glaube, es hat damit zu tun, ganz witzig, ich war mal, also ich gehe meistens dann auch Klamotten shoppen, wenn ich dort bin und so weiter, und war in einem Shop, den ich gern habe, der eigentlich, also würde ich jetzt beurteilen, wenn du mich fragst, Mode macht für, keine Ahnung, 15- bis 40-Jährige oder okay, so in die Richtung. Und dann war so eine Frau drinnen, die, ich glaube, irgendwas zwischen 65 und 70 alt war. Und ich weiß nicht, ob sie es für sich selber oder für ihren Sohn oder wie auch immer, aber sie war drinnen, hat da, keine Ahnung, so, also, und die Sachen sind sehr hochpreisig, also sie hat halt 2000 Euro ungefähr, also sie ist vor mir an der Kasse gestanden, darum habe ich es so mitgekriegt. Und für die war das ganz, also offensichtlich, also sie hat da nicht mit der Wimper gezuckt, sondern 2000 Euro, hat da die paar Sachen gekauft und ist wieder gegangen. Und so wie bei uns halt im H&M oder so, ja. Und das kann man jetzt natürlich nicht umlegen auf alle, aber sie haben es geschafft, dass die Leute dort alle sehr, sehr gut verdienen, also aber es gibt aber auch keine solche Top-Verdiener wie bei uns. Also sie haben einfach das gelevelt, also Top-Manager haben keine solche Ausreißer nach oben, und dafür gibt es aber auch diese Ausreißer nach unten, nicht wie bei uns. Und sie haben auch geschafft, dass kein wirklichen, also du zahlst, glaube ich, was ich weiß, so eine Art Steuer, wenn du mehrere Wohnungen besitzt oder mehrere Immobilien besitzt. Und deswegen gibt es dort auch nicht so eine wirkliche Spekulationsgeschichte. Und man merkt einfach, sie sind alle sehr freundlich. Es ist also ich bin irrsinnig gern dort, egal wo du reingehst. Sie haben ein Interesse für dich. Du wirst super freundlich behandelt. Und von dem her gesehen ist es ja für mich eine der Städte, wo ich mich sicher am meisten wohlfühle. Und das spielt halt alles rein, und es wird aber dann trotzdem auch benutzt. Also das ist für mich das Schöne, egal wie teuer jetzt was ist oder egal wie designt was ist, es ist jetzt nicht dazu da, um einen Status zu präsentieren oder irgendwie anzugeben oder besonders fancy zu sein, sondern das nimmt man einfach, wenn man es gern hat, wenn man es gern benutzt, und es wird auch hergenommen. Also wie gesagt, die verwenden einfach da in jegliche Restaurants und Bars, wo ich war, Wohlarmatur in Messing Raw, und das Zeug schaut aus, das wird einfach hergenommen, wie bei uns.
Also, aber es hat schöne Patina, oder?
Ja, voll.
Es funktioniert. Voll.
Aber du musst es halt, keine Ahnung, die Armatur kostet 800 Euro, das musst du mal einbauen. Ja? Also bei uns, no Stimmt. way, dass du sagst, und das sind in kleine Cafés da unten, aber das sind halt aber so Einzelstücke, die halt dann aber dieses Design haben und auch so hergenommen werden. Und genauso deswegen sagt man so dieses Effortless. Also sie sind einfach extrem gut angezogen, muss man ihnen lassen, aber nicht so gewollt, sondern es ist einfach leibend.
Ich glaube halt auch, dass das, wenn Design eine große Rolle spielt in einem Land, in einer Stadt, in einem Land.
Das ja, ist ja nein, man muss, nicht nein, man haben, muss sagen, doch, also ich rede öfter mit einer natürlich, man muss schon sagen, es ist ein bisschen wie in Israel, mit
Tel Aviv
und dem Rest. Also man muss schon sagen, also Kopenhagen ist schon so eine Insel für sich.
Okay, let's talk Kopenhagen.
Auch mit Englisch reden und so. Also wenn du da aufs Land rausfährst und so weiter, das ist dann schon nochmal ein anderes Level.
Aber selbst wenn es nur Kopenhagen ist, es ist ja trotzdem etwas, was man lernen muss, glaube ich. Dieses Auge für Design und für gutes Design muss man lernen. Das heißt, es ist ja die Verfügbarkeit wesentlich höher. Wenn du durch Kopenhagen gehst, du siehst nicht nur tolle Restaurants, wo dann Design sichtbar ist, sondern du siehst, wie du angesprochen hast, nicht nur zwei gute Quantgeschäfte, sondern du siehst eine Vielfalt oder eine Vielzahl. Du siehst viele Shops wie Area zum Beispiel. In Linz ist es Standalone, Salzburg genauso. In Wien wird es vielleicht zwei, drei geben, aber auch nicht in der Ausführung. Aber in Kopenhagen bist du einfach omnipräsent mit diesem Thema konfrontiert. Aber das kommt ja irgendwo her. Hast du da irgendwas, eine Erklärung einmal gefunden im Gespräch mit deinen Freunden, warum es gerade in Kopenhagen so ist? Weil wenn man jetzt nüchtern an die Sache herangehen würde. Es ist jetzt da nicht Miami, weißt du? Du bist jetzt da nicht ständig in der Sonne, du bist jetzt da nicht auf der Sonnenseite des Lebens ankommen, sondern im Prinzip regnet es dort da oft und so weiter. Und trotzdem schauen sie so auf die guten und schönen, aber auch funktionierenden Sachen des Lebens.
Ja, also ein richtiges Rezept oder eine richtige Aussage dazu habe ich noch nie wirklich rausfinden können. Was ich weiß, ist, dass er tatsächlich, weil du das ansprichst, also ich habe das Glück, jedes Mal, wenn ich dort bin, scheint die Sonne tatsächlich. aber es ist natürlich ein Großteil des Jahres auch finster, es ist nicht so schönes Wetter. Deswegen ist Licht zum Beispiel extrem was, wo sie Wert drauf legen. Also sie haben alle, auch diese alten Häuser haben extrem große Belichtungs- und Glasflächen, Beleuchtung im Innenraum, aber auch Beleuchtung im Außenraum ist ihnen extrem wichtig, auch Farben. Also sie sind extreme Fans von Farben, die in der Natur vorkommen. Es gibt kaum Wohnungen, die irgendwie weiß ausgemalt sind, sondern die haben immer irgendwelche speziellen Wandfarben. Und das ist natürlich im Kleinen, hat aber natürlich auch was mit Farbpsychologie, mit Design im weitesten Sinne, mit Gestaltung zu tun. Und ich glaube, dass das so halt irgendwie losgeht. Ja? Und du das als Kind schon wahrscheinlich dann irgendwie mitkriegst. Auch die Kindergärten, das ist einfach, das kann man gar nicht vergleichen. Ja? Also
nichts kannst du vergleichen. Den Wohnbau.
Also die Schulen, die Kindergärten, Studentenheim. Irre. Mhm. Ja, also an die Materialien, auch diese Patina, dieses Altern von Material, das Altern von Gebäuden. Und wenn man sich das anschaut, bei uns, da wird ja null Wert gelegt. Also da werden ja jetzt bei uns werden Fassaden gemacht, die ist eigentlich noch, ja, die noch 2 Jahre, 3 Jahre scheiße ausschauen. Ganz ehrlich.
100%.
Und eigentlich dann schon wieder instand gesetzt gehören würden. Das natürlich sagten die dann, grüßt Stöder Kansauf, das kostet man, und dann sind es 10 Jahre alt und eigentlich schauen sie aus wie solche. Ja. Und das ist halt dort komplett anders. Da hat man eben das Verständnis, es wird einmal am Anfang mehr ausgeben, dafür steht die Bude dann halt dementsprechend länger, dafür hat sie auch Material, was oxidiert, was Patina entwickelt, was sie aber nicht mehr dann instand setzen muss. Mhm. Oder erst 30 Jahre später oder 50 Jahre später. Ja. Und da haben sie einfach halt ein Verständnis. Und vielleicht hat das eben mit der Witterung oder mit dem zu tun. Aber so ein richtiges Rezept habe ich tatsächlich noch nie rausgefunden. Außer, dass ihnen eben, wie gesagt, der Innenraum viel, viel wichtiger ist, aufgrund eben der Wetterumstände etc. Und generell, auch wenn du es jetzt in die Jetztzeit interpretierst, da wird auch kein Wohnbau irgendwo gemacht, wo es dann, da wird zuerst der öffentliche Verkehr hingelegt. Und dann erst gibt es die Permission für das neue Viertel oder für den neuen Stadtteil oder für den Wohnbau. Und ich glaube auch, dass sie da die Investoren auch in die Pflicht nehmen oder die Bauträger in die Pflicht nehmen, was ich auch total smart finde. Ja? Und mittlerweile funktioniert die Stadt. Also selbst bei uns nehme ich Taxis, wenn es nicht anders geht. Dort brauche ich kein Taxi.
Stimmt's.
Weil die haben fahrerlose U-Bahnen. Was heißt das? Die fährt 24 Stunden. Weil der U-Bahn ist wurscht, wie spät das ist. Das heißt, du hast einen öffentlichen Verkehr, der 24 Stunden funktioniert. Mhm. Also Sicherheit, Furtgeier etc. Genauso mit Radlfahren. Das war ja auch nicht immer so, ja. Das war diese Regierung. Nein,
man musste ja für das entscheiden.
Das die ist haben klar. Das durchgezogen. Das war auch am Anfang nicht populär, sondern das war so Anfang der 2000er, was ich weiß, wo das halt diese junge Regierung dann einfach umgesetzt hat. Und jetzt sieht man, also da gibt es Studien, die haben viel, viel weniger Herzinfarkte oder beziehungsweise keine im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, weil natürlich jeder von jung bis alt dort einfach jeden Tag Sport betreibt, weil die einfach alle mit dem Radl fahren.
Das ist eigentlich so eine Lösung.
Obwohl es so ein schönes Wetter haben, ja. Aber ja, sie haben halt dann spezielles Gewand dafür, sie haben spezielle Abdeckungen dafür. Auch Lastenräder sind quasi dort entwickelt worden. Ja.
Ist ja immer noch eine Nische bei uns. Kannst, ja. Und dort ist omnipräsent. Ja,
wie sehr klar, weil ich schaue auch die Städte, wenn sie, also prädestiniert eigentlich Linz von der Größe.
Komplett
flach, aber fahren wir durch da mit dem Radl.
Fahren wir über die Nibelungenbrücke drüber. Das ist
eine Vollkatastrophe.
Ist wirklich. Ist Madness. Ja. Simon, aber jetzt ist dänisches Design ja wirklich omnipräsent und ich würde fast sagen, es ist ein Schlagwort der Werbung mittlerweile. Dänisches Design gibt es überall. Warum funktioniert es dann trotzdem bei uns nicht?
Ich glaube, es ist schon bei uns auch als dänisches oder skandinavisches Design oder dieses Hüge, oder das ist auch so ein Wort, ja, dieses Gemütlichkeit. Oder ich glaube schon, dass das viele Leute anspricht. Und abholt. Und es ist schon implementiert worden. Ja. Also das ist sicher, also was der bei Möbel, diese Trends sind jetzt nicht so kurzlebig oder nicht so schnell wie jetzt Mode oder Schuhe oder was auch immer oder Autos, sondern bei Möbel dauert das immer auch länger an, gewisse Trends. Aber dieses skandinavische Design, begleitet uns jetzt sicher schon an die 10 Jahre. Ja. Mhm. Also dieses helle Holz, diese natürlichen Farben.
Aber es ist ja ein Klischee, oder?
Naja, es, wenn man sich ja, Büros oder Architekturbüros anschaut, die haben sich mit dem Designer einen Namen gemacht. Also wenn ich mir Normarchitekts anschaue, die sind bekannt, die verwenden vielleicht eine Farbpalette von, also hart gesagt, 4 Farben, wollte ich jetzt gerade sagen.
Ich glaube auch,
absolut. Und die haben sich mit dem, und die werden auch gebucht, die werden weltweit gebucht. Also ein Freund von mir arbeitet dort, darum habe ich da ein bisschen mehr Einblick, aber die werden von, jetzt die machen, also ich weiß nicht, ob ich es schon sagen darf, aber wird es auch bald Österreich Gebäude geben von ihnen. Und ja, von New York angefangen bis sehr viel in Japan, wo das natürlich auch sehr Hand in Hand geht, also japanisches Design und skandinavisches Design ist sehr, sehr verwoben, kann man sagen. Und ja, das ist einfach ja, sicher noch immer ein andauernder Trend. Mhm. Weil es ja sehr gefällig ist. Also das ist fürs Auge, oder sagen wir so, es ist ein gewisser Wohlfühlfaktor im Vergleich jetzt zu einem sehr harten Schweizer oder deutschen Design, wo sehr viel Metall, sehr viel glänzende Oberflächen, wo es auch immer, wenn man das so beurteilen möchte, da ist sicher das skandinavische Design für einen Österreicher jetzt sicher gefälliger für die allgemeine Gesellschaft. Mhm.
Ja. Ein schöner Abschlusssatz, würde ich sagen. Wir haben uns schon wieder verplaudert, ja, Simon. Du weißt es, wir sind schon wieder über eine Stunde.
Wirklich?
Ja. Ja. Mein Wunsch ist noch größer geworden, mit dir mal nach Kopenhagen zu reisen. Also das machen wir unbedingt einmal und dann machen wir einen Podcast von dort. Vielleicht sogar aus dem SAS Royal Hotel. Wäre ja spannend eigentlich, aus dem Zimmer 606. Ja. Das wäre mal ein Ziel. Man braucht ja große Ziele. Ja. Gell? Simon, vielen Dank. Episode 3 ist in the books. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns in einem Monat wieder sehen und hören. Genau. Ciao und danke.
Pfiat euch.
Aria erzählt. Bis zum nächsten Mal.